Welle Wieselburg, der Podcast für alle, die hören wollen, was Wieselburg bewegt. Herzlich willkommen beim Podcast Welle Wieselburg, bei dem sich heute alles um Landwirtschaft und Ernährung drehen wird. Zu Gast sind eine Wieselburgerin und ein Wieselburger, die beruflich auf den ersten Blick aus zwei sehr unterschiedlichen Bereichen kommen, aber in Wahrheit sehr viel gemeinsam haben. Mein Name ist Clara Wangler und ich darf Sie wieder durch die heutige Folge begleiten. In unserer letzten Podcast-Folge konnte ich mit Heinrich Prankel, Leiter für Forschung und Innovation an der HBLA Francisco Josephinum und Geschäftsführer von Josephinum Research, über seine berufliche Tätigkeit und die Verleihung des City Stars der Stadtgemeinde Wieselburg plaudern. Ich freue mich, dass ich ihn heute noch einmal vors Mikrofon zu einem etwas anderen Thema bitten darf. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Als Gesprächspartnerin konnten wir eine Wieselburgerin gewinnen, die ebenfalls sehr vielen in und um Wieselburg bekannt ist. Brigitte Lutz, schön, dass du da bist.
Herzlich willkommen.
Ich darf euch, auch wenn ihr vielen bereits bekannt seid, dennoch bitten, dass ihr euch vielleicht ganz kurz mit ein paar Sätzen selbst vorstellt. Vielleicht magst du anfangen, Gitti.
Sehr gerne. Ich komme vom Biobauernhof Lutz, den wahrscheinlich in Wieselburg viele kennen. Wir hatten lange einen Bio-Hofladen, der geschlossen ist, und ich bin sozusagen mit der Landwirtschaft, mit der Biolandwirtschaft groß geworden. Mein ursprünglicher Beruf ist Hauswirtschaftslehrerin. Ich habe die Ausbildung zur Hauswirtschaftslehrerin gemacht und komme auch von dieser Seite zu dem Thema Ernährung.
Mhm, Dankeschön. Und Heinz?
Ja, ich bin gebürtiger Wieselburger auch. Ich bin also in Krügling, Ortsteil Weinzierl, bei Wieselburg, Wieselburg Land halt, sogar geboren und am elterlichen Betrieb, landwirtschaftlichen Betrieb aufgewachsen, genau. Habe dann in meiner Ausbildung das Francisco Josephinum absolviert. Wie sollte es anders sein? Und habe dann aber durch meinen damaligen Elektrotechniklehrer, der Dr. Johann Schrottmeier, der auch mein Vorgänger war übrigens, habe dann diese Liebe zur Elektrotechnik gewonnen, Elektrotechnik studiert an der TU Wien und wurde dann relativ schnell wieder zurückberufen in die damalige Bundesanstalt für Landtechnik, die 2005 mit dem Francisco Josephinum vereint wurde, und da bin ich noch immer.
Ja, das Thema unseres heutigen Podcasts ist innovative Technologien und alte Rezepte. Und das ist eigentlich im Rahmen eines Filmdrehs entstanden, den wir mit dir, Heinz, in der BLT in der Rottenhauser Straße durchführen durften. Du hast uns damals sehr innovative und KI-gestützte Maschinen vorgestellt, die in der Landwirtschaft eingesetzt werden. Daraufhin haben wir die etwas provokative Frage gestellt, ob durch die Automatisierung in der Landwirtschaft die Landwirte überhaupt noch selbst aufs Feld oder in den Stall müssen. Diese Frage möchte ich gern wiederholen und eventuell auch ergänzen, wer jetzt eigentlich von diesen innovativen Technologien profitiert, die in Wieselburg erforscht und getestet werden.
Das ist eine gute Frage. Also das Erste ist einmal so, natürlich, Technologien, glaube ich, kann man aus dem heutigen Leben ja nicht mehr wegdenken. Nicht? Also keiner möchte mehr auf ein Auto verzichten oder auf das Smartphone verzichten oder auf den Computer oder was auch immer. Ja, ist in der Landwirtschaft ja auch nicht anders. Die Automatisierung schreitet voran und ich darf das vielleicht an einem Beispiel bringen, weil ich selbst ja, mein ursprünglich elterlicher Betrieb ja ein Milchwirtschaftsbetrieb war, das heißt, wir hatten Kühe zu Hause und wir hatten schon ein modernes Melksystem, mussten aber noch immer händisch melken. Das heißt, du gehst halt zur Kuh hin, beugst dich unter die Kuh und magst halt eine mühevolle Tätigkeit in der Früh und am Abend in den Stall zu gehen und melken. Heute kann das der Melkroboter übernehmen. Der Melkroboter, das ist also vollkommen automatisiert und befreit den Landwirt, die Landwirtin von einer sehr, ich sage mal, sehr anstrengenden Arbeit. Ja? Das heißt ja nicht, dass die Landwirtin, der Landwirt deswegen nicht im Stall steht und nicht um sich um die Tiere sorgt, die in der Zwischenzeit füttert oder auch verschiedene andere Arbeiten übernimmt. Aber es wird etwas erleichtert und verbessert. Das heißt, Technologie macht das Leben hoffentlich besser und auch, vielleicht auch, und das muss auch immer unser Ziel sein, naturnah, umweltschonender, ressourcenschonender. Oder auch, er sollte eigentlich auch das Tierwohl erhöhen. Das heißt, wir beschäftigen uns mit neuen Entwicklungen, die im Endeffekt es uns erlauben, nachhaltiger zu wirtschaften. Und wer profitiert davon? Also in erster Linie natürlich die Institutionen und Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten, in der Folge die Landwirtschaft und hoffentlich letztendlich die gesamte Gesellschaft.
Gitti, du bist ja auf einem Biobetrieb in Wieselburg aufgewachsen und hast die Ausbildung zur Hauswirtschaftslehrerin gemacht, wie wir schon gehört haben. Du hast auch in der Gastronomie gearbeitet und 20 Jahre einen Bioladen geführt. Das Thema Ernährung zieht sich bei dir also im Prinzip durchs ganze Leben. Wie siehst du die Entwicklung im Bereich der Landwirtschaft oder auch eben im Bereich der Lebensmittelproduktion?
Ich sehe das ganz ähnlich wie der Heinz. Ich bin auf einem Betrieb groß geworden, auf dem Gemüse angebaut wird. Und da gibt es ganz viel händische Arbeit, sehr mühselige Handarbeit im Biolandbau. Das wird gejätet. Und Technologien, wie der Heinz das jetzt mitentwickelt, wenn ich das richtig verstehe, muss mich korrigieren, helfen und entlasten enorm. Denn es ist eine Arbeit, wo es gut ist, wenn man die vielleicht nicht mehr selber machen muss, also wenn die nicht mehr von Menschen gemacht werden muss und wo Ressourcen frei werden, die man für andere Dinge nutzen kann. Und vor allem in der Biolandwirtschaft ist es so, diese händische Arbeit ist sehr teuer und ich glaube, das kommt letztendlich auch dem Konsumenten zugute, wenn das durch Roboter ersetzt wird.
Also würdest du schon sagen, dass gesunde und regionale Lebensmittel dadurch für alle leistbarer werden?
Leistbarer oder zumindest auch die Möglichkeit zur Produktion bestehen bleibt, weil man muss sich schon die Frage stellen, woher sollen die Menschen kommen, die diese Arbeit machen wollen? Und da sehe ich wirklich eine große Chance drin, dass man das automatisiert, dass man Gemüseanbau betreiben kann.
Wenn wir uns jetzt diverse Entwicklungen aus den vergangenen Jahren ansehen, dann wird klar, dass ein achtsamer Umgang mit Ressourcen und ein sorgsamer Umgang auch mit der Natur eigentlich schon im Trend liegen. Ja? Gleichzeitig ändert sich auch das Konsumverhalten. Beeinflussen diese Trends auch deine Arbeit, Heinz, und deine Forschung?
Ja, natürlich, also absolut. Ne? Also der Bedarf der Gesellschaft an ich sage mal, qualitativ hochwertigen Lebensmitteln ist für mich ganz, ganz was Wichtiges. Und wir versuchen durch unsere Arbeit Technologien zu entwickeln, die möglichst eine ressourceneffiziente Bewirtschaftung ermöglichen. Was versteht man denn eigentlich darunter? Man kann sich das sehr leicht vorstellen. Jede Pflanze, so wie der Mensch ja auch, braucht Nahrung und muss vor Krankheiten geschützt werden. Wenn ich das nicht tue, dann wird man entweder krank oder man verhungert oder sonst was. Das ist ja völlig einsichtig. So, und jetzt kann man zum Beispiel, man kann am Menschen sehr einfach, man kann sie überernähren oder unterernähren. Ja? Beides ist schlecht. Man sollte eigentlich genau die Nahrung zu sich nehmen. Erstens einmal, die einem gut schmeckt und die einem genau bekommt, also genau die richtige Menge. Man muss sich auch davor schützen, wenn man krank wird. Ja? Und da ist es auch notwendig, da kriegt man nicht ein und dasselbe Medikament kriegt da jeder, weil das ist ganz egal, sondern es schaut doch hoffentlich der Arzt, dass jeder möglichst genau das Medikament bekommt, das für genau diese Krankheit hilft oder entgegenwirkt. Und es ist ja in der Pflanzenproduktion genau dasselbe und auch in der Tierhaltung dasselbe. Das heißt, wir versuchen möglichst die Ansprüche der Pflanze genau zu erkennen und dann möglichst genau auf die jeweilige Produktionsbedingungen zu reagieren, damit es halt der Pflanze gut geht und damit sie sich möglichst gut entwickelt. Dann werden wir gute Erträge haben, dann werden wir hohe Qualität erreichen, dann werden wir möglichst wenig Ressourcen verbrauchen und jeder gefreut sich. Und, genau. Und das ist also, und dafür ist sehr viel Wissen notwendig, das muss man auch sagen. Also man muss da einfach sehr viel an Wissen generieren, an Daten generieren. Und dafür sind natürlich auch gute Technologien notwendig. Natürlich auch sage ich mal, Technologie kostet immer Geld. Das heißt, das ist also auch nicht so, dass das dann geschenkt ist. Ja? Also hohe Qualität erfordert natürlich auch einen entsprechenden Einsatz.
Wie siehst du die Entwicklungen im Konsumverhalten zu weniger Fleischkonsum und auch mehr Bioprodukten? Sind das Trends, die von vielen Menschen umsetzbar sind oder ist es eher mehr so für gewisse Teile der Bevölkerung zutreffend?
Ich glaube, dass diese Food-Trends einfach Antworten sind auf Veränderungen in der Gesellschaft. Und da gibt es vielerlei, aber das verändert sich gerade sehr stark und es ist vielfältig. Also es gibt den Trend zu mehr pflanzlicher Ernährung, es gibt genauso den Trend zu Convenience-Produkten. Es ist eine Vielzahl von Trends. Ich persönlich glaube, der Schlüssel, ganz praktisch gesehen, für eine hochwertige Ernährung, die auch leistbar ist, ist für mich das selber machen oder das selber kochen, weil ich kann sehr gute, auch teurere, hochwertige Lebensmittel einkaufen, wenn ich sie selbst verkoche und auf Convenience-Produkte verzichte. Und das muss jetzt gar nicht kompliziert sein. Man muss nicht jeden Tag ein Drei-Gänge-Menü kochen, ist auch nicht möglich. Aber man kann einfache Gerichte selbst zubereiten und sich dabei relativ kostengünstig gesund ernähren und gut ernähren und schmackhaft. Und das Essen hat ja nur weitere Funktionen. Es ist nicht nur, dass es uns ernährt, sondern es hat ja auch eine soziale Funktion. Es haben sich die gesellschaftlichen Verhältnisse verändert, die Familienstrukturen verändert, unser Leben verändert. Also die Familie, die zum Frühstück, zum Mittag und am Abend am gemeinsamen Esstisch sitzt, ist ganz deutlich in der Minderheit. Und ich glaube, man muss auf das reagieren, oder jeder muss auf das reagieren. Und wenn eine Familie es schafft, einmal am Tag zusammen eine Mahlzeit einzunehmen, ist das schon sehr gut, würde ich sagen. Und man kann vieles mit dieser gemeinsamen Mahlzeit abdecken. Man kann gemeinsam kochen zum Beispiel, als gemeinsamer sozialer Akt. Man kann sich zum Tisch setzen, vielleicht einmal am Tag miteinander plaudern und hat so etwas abgedeckt, nebenbei sich gesund ernährt und man kann das dadurch, dass man selbst kocht, auch finanziell das ganz gut steuern, dass man auch Lebensmittel einkauft, die hochwertig sind, aus der Region sind, vielleicht sogar biologisch produziert sind.
Möchte ich was ergänzen? Man könnte vielleicht auch bei dieser Gelegenheit ein gutes Wieselburger Getränk dazu trinken, wäre auch eine Möglichkeit.
Eine gute Idee, Heinz.
Ja. Und fördert sicher auch das soziale Miteinander.
Bin ich überzeugt davon.
Habt ihr vielleicht generell das Gefühl, dass das früher besser war, dass früher Familien einfach mehr Zeit gehabt haben, um Essen selbst zuzubereiten und gemeinsam zu genießen? Wie war das? Oder hat es einfach früher dieses Überangebot nicht gegeben?
Ich bin immer ein bisschen vorsichtig vor der Verklärung der Vergangenheit. Mhm. Erstens hat es sehr viele Dinge nicht gegeben im Convenience-Bereich. Zweitens waren die gesellschaftlichen Strukturen anders. Es gab eine Zeit, ich würde sagen von Ende des Zweiten Weltkrieges bis, weiß ich nicht, vielleicht vor 20 Jahren, wo es noch üblicher war, dass vielleicht die Frau nicht berufstätig war und zu Hause war. Aber man muss sich zurückerinnern, es gab auch eine Zeit davor und immer gewisse gesellschaftliche Schichten, wo das nie der Fall war. Da sind die Frauen entweder aufs Feld oder in die Fabrik gegangen. Und auch da war es damals schon so, dass ähnlich wie heute, es war einfach Stress, man kam heim, man war hungrig und es musste schnell was am Tisch stehen. Es waren halt andere Speisen, da gab es dann ganz einfache Gerichte, die zubereitet wurden. Und diese hohe Kunst des Kochens war immer auch Ausdruck von einer gewissen gesellschaftlichen Schicht. Man hat sich das einfach leisten können, erstens die Nahrungsmittel einzukaufen und zweitens auch die Zeit, sie zuzubereiten und drittens auch musste das Wissen vorhanden sein, wie man komplizierte, wohlschmeckende Gerichte zubereitet. Was will ich damit sagen? Das Kochen kann einerseits höchste Kunst sein, etwas Wunderbares, ja. Aber man soll sich vielleicht nicht davon abschrecken lassen und zu sagen, ich kann das nicht. Man kann ganz einfache, gute Gerichte auch zubereiten und so langsam vielleicht in das Kochen hineinkommen. Und da gibt es jetzt wieder neue Technologien, die uns das sehr erleichtern. Wenn ich an die Jugend denke, die YouTube zum Beispiel hernimmt, sich Kochvideos anschaut und junge Mädchen produzieren Kunstwerke an Torten, haben nie eine Kochausbildung gehabt. Ich finde das wunderbar. Man kann einen ganz neuen Zugang zum Kochen und zum Kochenlernen finden.
Was mir ganz besonders wichtig ist, ist, dass man halt auf qualitativ hochwertige Nahrungsmittel setzt. Nicht? Also wenn man im Supermarktregal, wenn man die Menschen beobachtet, das ist, also ich bin selber auch nicht anders, man greift halt am liebsten zum billigsten Produkt. Ja? Und man beschäftigt sich eigentlich viel zu wenig damit, was ist da eigentlich drinnen, wo kommt das her, wie wurde das produziert, unter welchen Bedingungen wurde das produziert. Ja, und dann liest man auf einmal so eine lange Liste an E-Nummern, wo keiner weiß, was da eigentlich wirklich drin ist. Und es darf dann nicht wundern, warum verschiedene Probleme entstehen, wie also diverse Nahrungsmittelunverträglichkeitsgeschichten, wo halt verschiedene Menschen leiden und wissen auch gar nicht, von wo das wirklich herkommt. Ja? Also hohe Qualität, möglichst aus der Region, idealerweise biologische Produkte, ist sicherlich eine Grundvoraussetzung zu dem, was die Gitti gesagt hat, nämlich auch Freude am Kochen und Freude am Essen zu haben, am gemeinsamen Essen zu haben. Und man muss auch sagen, das kostet natürlich, das hat auch seinen Preis. Ja? Das heißt, also üblicherweise sind halt diese Produkte ein bisschen teurer. Und aber mir ist es wirklich ganz wichtig, dass man da großen Wert darauf legt, halt eine hohe Qualität einzukaufen. Es ist schön auch, wenn man beim Bauern direkt einkaufen kann, also die Direktvermarktung finde ich was Wunderbares, weil man einfach diesen Kontakt zu der Urproduktion bekommt. Man kriegt da viel besser mit, wie wird das eigentlich hergestellt. Man erlebt den Bauern und die Familie dort, die halt die Arbeiten machen und die das. Vielleicht schaut das auch gar nicht so schön aus wie die idealen Äpfel, die ganz super, super glatt und hochglanzpoliert sind im Supermarkt. Vielleicht ist der Apfel halt ein bisschen scharf und sonst was, aber man weiß genau, von wo die herkommt. Und ich finde das ganz, ganz was Tolles. Und sozusagen dieser Bezug, der sehr oft auch verloren geht, bei uns ja vielleicht noch nicht so, aber in der Großstadt glaubt man wirklich, die Kuh ist lila und keine Ahnung, von wo das alles herkommt. Ja, also dieser Bezug zu der landwirtschaftlichen Produktion, das halte ich für ganz, ganz wichtig.
Da kann ich dem Heinz nur voll zustimmen. Und ich finde, es wäre eine ganz wichtige Aufgabe, auch in der Bildung bei den Kindern ganz früh anzufangen und der Ernährung, den Nahrungsmitteln, der Nahrungsmittelherstellung und der Verarbeitung wirklich einen Platz zu geben, auch im Unterricht, damit man das erstens vermittelt und auch diese Kultur des Essens, der Essenszubereitung, der Nahrungsmittel, alles, was damit zusammenhängt, das ist ein riesiges Feld, dass es wert ist, dass das auch Platz bekommt und Zeit bekommt, weil es einfach ganz, ganz wichtig ist. Die Nahrung ernährt uns und hält uns im besten Fall auch gesund. Und ich glaube, das wäre wichtig, dass man das den Kindern so früh als möglich vermittelt, weil das einfach viele weitere Folgen hat, die die Gesellschaft dann ohnehin mit viel Geld abfedern muss. Das könnte man zu Beginn gleich richtig investieren in Bildung.
Halte ich für eine ganz gute Idee und glaube, ist auch extrem wichtig. Und wir konnten dort sicher noch eine halbe Stunde weiterplanen, aber vielleicht hat die Clara eine andere Frage auch. Ja.
Nein, ich würde da tatsächlich gerne nur ein bisschen einhaken, weil man hört ja aus euren Antworten heraus, dass euch dieses Thema der gesunden Ernährung sehr am Herzen liegt. Ja. Was sind so eure Tipps, wenn ich mich jetzt als Zuhörer angesprochen fühle? Wo kann ich bei mir selbst anfangen?
Also ich würde überdenken, ob es möglich ist oder je nachdem, wie das in der Familie bis jetzt gehandhabt wird, also diese gemeinsame Mahlzeit oder eine gemeinsame Mahlzeit. Und ich würde vielleicht auch mal überdenken, ob das immer die gleiche Person sprich Mutter, zubereiten muss oder ob man das vielleicht einmal ein bisschen aufteilen kann und vielleicht offen ist, was andere Familienmitglieder gerne zubereiten würden. Da fällt mir dann auch ein, es gibt jetzt neue Technologien. Also ich habe jetzt bemerkt, dass zum Beispiel junge Menschen oder auch Männer sehr gerne mit technischen Hilfsmitteln kochen. Alles gut, wenn es dazu führt, dass gekocht wird. Und ich würde auf jeden Fall einmal die Ansprüche nicht so hoch ansetzen. Nahrungsmittel einkaufen oder Gerichte zubereiten, die dann wirklich schmecken, auf die man Lust hat. Alles heranziehen, was nötig ist, damit man das zusammenbringt. Und ich würde es irgendwie als spannendes Projekt in der Familie einführen, wenn abwechselnd gekocht wird. Weil ich glaube, das bringt ein bisschen Erleben in die Familie. Und man kommuniziert vielleicht einmal über andere Sachen. Man lernt den anderen auch anders kennen, wenn der jetzt was macht, was sonst vielleicht die Mama immer macht. Und jetzt kocht einmal der Sohn. Es gibt vielleicht was anderes zum Essen. Man kann sich darüber austauschen. Man kann neue Sachen entwickeln. Und ich glaube, dass das neben den anderen Dingen, die wir schon besprochen haben, also Gesundheit und sozialer Aspekt, einfach ein bisschen was Neues in dieses Familienleben hineinbringen könnte.
Das kann natürlich auch dazu führen, dass dann die Familie sagt, das nächste Mal soll doch wieder die Mama kochen.
Ja, ich habe mir gerade gedacht, ich habe so einen Blick von dir gesehen. Heinz.
Nein, ich sage das deswegen auch, weil ich vor ein paar Wochen einen Grillkurs bei der Christa Eppensteiner gemacht habe. Das habe ich also zu Weihnachten geschenkt bekommen von meiner Familie, die mir dann gesagt hat, nicht ganz uneigennützig. Habe ich also wirklich, und das war für mich schon sehr, sehr bereichernd, weil ich auch wieder gemerkt habe, nicht die Quantität, sondern die Qualität macht es aus. Sucht wirklich das beste Fleisch. Ja, armer Gütesiegel ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Hinweis auch. Qualitativ hochwertiges Fleisch und auch das ist die Voraussetzung, dass das Fleisch auch gut zubereitet werden kann. Und ich habe wahnsinnig viel gelernt und mir ist das auch wieder bewusst geworden. Ja. Das ist einfach, ich sage einmal so, wenn das irgendwo auf der, von der Welt produziert wird, ja, und dann über tausende Kilometer tiefgekühlt transportiert wird, konserviert werden muss, dann im Supermarkt noch lagert und ich kauf's dann, ja, dann darf ich mir nicht erwarten, dass das dieselben Ansprüche oder dieselbe Qualität hat, als wie etwas, was aus der Region kommt, sehr kurze Wege, sehr frisch ist und eine ganz andere Qualität hat. Also ich glaube, dass das wirklich im Bewusstsein drinnen sein sollte. Legt doch Wert auf die Qualität, auch wenn es ein bisschen mehr kostet, aber die Freude und das Glück nachher beim gemeinsamen Mahl wird, glaube ich, größer sein.
Mir würde halt tatsächlich persönlich auch interessieren, man geht so durch die Supermarktregale und dann sieht man, da ist ein Bio-Bickerl drauf, da ist eins drauf. Ist wirklich Bio drinnen, wenn Bio draufsteht?
Ja, davon ist auszugehen. Das Bio-Zeichen ist das strengst kontrollierte Qualitätszeichen, das es gibt. Aber zu dem ganzen Thema Siegel, Gütesiegel, Zeichen, Qualitätszertifizierungen, das wäre ein eigenes Thema und das wäre dann, da komme ich wieder zurück auf die Bildung und auf die Kinder informieren. Das ist wirklich ein sehr komplexes Thema. Ich beschäftige mich ja beruflich sehr viel damit, wo es nötig wäre. Es wäre überhaupt ein Wunsch von mir, wieder so ein Fach eben Ernährung oder Essen oder wie immer das auch heißen mag, einzuführen. Wirklich von der ersten Klasse an, weil das ist ein sehr komplexes Thema, das man nicht jetzt in einem schnellen Kurs vielleicht abhandeln kann. Außerdem verändert sich ständig was, sondern ich finde es ganz, ganz wichtig. Das ist ein wichtiger Teil unseres Lebens, mit dem sollte man sich beschäftigen.
Also zu den Gütesiegeln, was du gefragt hast, also davon kann man wirklich ausgehen, die Kontrollverbände oder die Verbände sind sehr streng in den Kontrollen, die sind auch unangekündigt und da wird sehr genau geschaut. Das heißt, also das kann man sich im Normalfall nicht leisten, da irgendeinen Fehler zu begehen. Und man muss ja, wir können wirklich in Österreich, ich weiß nicht, ob das ja jeder weiß, ja, wir haben ja in Österreich den höchsten Anteil, europaweit, den höchsten Anteil an Biobetrieben. Ja, also wir haben 25 27% der österreichischen Landwirte sind biologisch bewirtschaftet und mehr als, ich weiß nicht, 26% der Fläche wird biologisch bewirtschaftet. Das ist anteilsmäßig der höchste Anteil aller Staaten in Europa. Und wir können sehr, sehr stolz darauf sein. Und man muss sich das auch bewusst sein, ja, biologisch zu wirtschaften ist sehr anspruchsvoll, weil ich halt diese Möglichkeit, etwas chemisch zu behandeln, man muss sich jetzt vorstellen, ich habe auch Medikamente nicht mehr zur Verfügung. Das heißt, ich muss sehr, sehr gut darauf achten, dass meine Gesundheit erhalten wird. Und wenn also zum Beispiel Unkrautbewuchs da ist, dann muss ich halt mechanisch entfernen. Das haben wir also bei der modernen Landtechnik wieder, die man halt auch besser, mittlerweile besser automatisieren kann, dass das halt nicht händische Arbeit sein muss. Es wäre vielleicht ganz schön, wieder Ruhe im Hellen, gell, mit dir, Gitti, aber ich glaube, einen ganzen Tag bei Sonnenschein ist das also auch sehr anstrengend. Das heißt, da habe ich auch lieber ein Hackgerät, das halt die Arbeit automatisch durchführt. Aber man kann sich schon vorstellen, dass das nicht so, dass das aufwendiger und damit auch teurer wird. Aber das muss es uns wert sein. Produkte, die also biologisch produziert worden sind und also verstärkt darauf zu greifen und vor allem auch aus der Region. Das ist, glaube ich, das Wichtige.
Ah, du hast eben noch einmal jetzt die Technologie in der Landwirtschaft angesprochen.
Komisch ist mein Herzensthema.
Ja. vielleicht kannst du uns nur ein Beispiel nennen für ein KI-gestütztes Verfahren, das Erleichterung bringen kann.
Ja, also das ist etwas aus unseren Projekten heraus und passt sehr gut zu dem Beispiel, was ich gerade gebracht habe. Also im Biolandbau habe ich, wie gesagt, kann ich nicht chemisch behandeln, sondern ich muss es mechanisch. Das heißt, also, wenn man sich ein Feld anschaut, jeder weiß das aus dem Garten, ich habe zwar meine Paradeiser da, aber Unkraut wächst überall anders und viel besser. Ja? Das heißt, das Unkraut muss ich entfernen. So, jetzt kann ich das händisch machen, das ist also ziemlich viel Arbeit und sehr anstrengend. Oder ich überlasse das einer Maschine, aber da muss die Maschine einmal lernen, was ist denn meine Zuckerrübe und was ist denn daneben das Unkraut oder Beikraut, sagt man eigentlich, das daneben wächst und das er entfernen muss. Der Roboter. Das heißt, da ist eine künstliche Intelligenz drin, also man macht das über Kamerasysteme, da vor der Kamera, die Kamera sieht, aha, das ist eine Rübenpflanze, die muss ich stehen lassen und alles andere darf ich weghackeln. Und das ist nichts anderes als künstliche Intelligenz, also wir sagen von der Technologie her heißt es Machine Learning, über ein Machine Learning System ein Algorithmus trainiert, der dem System sagt, so kannst du unterscheiden zwischen den Pflanzen. Und damit ist der Prozess besser automatisierbar und damit wird er auch in aller Long gesehen, wird er auch günstiger werden.
Siehst du, dass es in diesen Verfahren irgendwelche Grenzen oder Gefahren auch geben kann?
Also so per se, wenn du damit meinst, das was so als Damoklesschwert, die Gefahr der künstlichen Intelligenz ist in diesem Fall überhaupt nicht. Also in keinem Fall. Man muss es sagen, man muss zwischen künstlicher Intelligenz und künstlicher Intelligenz, es ist ein großer Sammelbegriff an verschiedenen Technologien, worüber ich hier rede, ist Machine Learning. Und Machine Learning ist absolut, das ist eine ganz normale Technologie, wie sie überall drinnen ist. Und da gibt es auch überhaupt keine Probleme damit. Was anders wären eher so generative KI-Anwendungen. ChatGPT kennt man, also sehr gut, das ist generative AI. Da muss man schon ein bisschen besser überlegen, was ich eigentlich damit machen möchte und was sie sozusagen welche Entscheidungen darauf aufbauen. Aber die klassischen KI-Anwendungen, die wir halt als Technologie verwenden, überhaupt nicht. Eins müssen wir schon sagen, es ist extrem anspruchsvoll, eine Maschine autonom, das heißt also unbeaufsichtigt über das Feld fahren zu lassen. Das kann man sich ja jeder vorstellen, nicht? Natürlich darf der nirgends anfahren und der darf auch nirgends runterfliegen und der darf auch nirgends zusammenführen und man muss ja mit allem Möglichen rechnen. Nicht? Das könnte sich da irgendwo im Feld jemand gemütlich gemacht haben. Nicht? Und da muss man natürlich, der Roboter muss das alles erkennen. Und das ist schon technologisch gesehen schon extrem anspruchsvoll. Aber machbar und lösbar und warten wir 10 Jahre ab und wir werden schon viele neue Dinge sehen, weil wir sie jetzt schon uns jetzt schon damit beschäftigen und jetzt in den Projekten auch schon daran arbeiten.
Gitti, welche Technologien sind jetzt in der Praxis bereits anwendbar, zum Beispiel auch bei euch?
eben solche JET-Roboter, ich glaube, das ist das richtige Wort, Heinz. Hack-Roboter, genau. Ja, werden schon angewendet. Und wie gesagt, es wird immer schwieriger, Menschen zu bekommen, die diese Arbeit machen möchten. Und das ist auch oft ein Punkt, warum jemand sagt, ich kann nicht Gemüse produzieren, weil ich einfach das Personal nicht dazu habe. Kommen wir zu dem nächsten Punkt, Eigenversorgung. Das ist auch sehr wichtig, was ich auch sehr wichtig finde, eben, dass es gibt Teile der Landwirtschaft, da wird sehr viel davon produziert, sage ich jetzt Milch oder so weiter. Ja. Beim Gemüse ist es nicht so, da haben wir zu wenig in Österreich. Und da sehe ich einen großen Vorteil darin, wann diese Gemüseproduktion, die biologische Gemüseproduktion im besten Fall, erleichtert wird, dass wir vielleicht neue Betriebe dazu bekommen, die Gemüse erzeugen. Und das sehe ich sehr positiv.
Irgendwelche abschließenden Worte, die ihr noch gerne sagen möchtet?
Ja, natürlich immer abschließende Worte. Also ich denke eines, ich finde es enorm wichtig, einfach bewusst zu leben, ja, bewusster zu leben, auch mit der eigenen Gesundheit sich natürlich zu beschäftigen. Wir sind heute mit dem Thema Ernährung sehr konfrontiert gewesen, auch auf Regionalität zu setzen, sich auch bewusst zu werden, sich auch damit zu beschäftigen, wo das herkommt und unter welchen Bedingungen etwas produziert wurde. Da gehen einem manchmal schon die Augen auf, also sich zu informieren und einfach darauf Wert zu legen. Denn ich glaube, Gesundheit ist ein sehr, sehr hohes Gut und wir können das durch die Ernährung beeinflussen. Und ich denke auch, und da komme ich jetzt ein bisschen auf die Landwirtschaft zurück, wir können wirklich sehr stolz sein auf die österreichische Landwirtschaft, denn ich kenne sehr viele Landwirtinnen und Landwirte und weiß, wie umsichtig und wie bewusst und wie sorgsam sie mit ihrem wichtigsten, mit ihrer wichtigsten Ressource, nämlich das ist Grund und Boden und die Umwelt, wie sorgsam sie umgehen, damit umgehen. Und ich bin sehr, sehr stolz darauf, dass wir so eine schöne Landschaft und Landwirtschaft in Österreich haben. Und das wünsche ich mir auch für die nächste Generation und für die Zukunft.
Ja, ich würde gerne einen Appell machen, dass man vom Wissen ins Tun kommt. Ich glaube, es gab überhaupt noch nie eine Zeit, in der so viel über Essen, Ernährung, Kochen gesprochen, gezeigt, gelesen wurde. Und gleichzeitig wird weniger selbst gekocht denn je. Und da ist für mich so eine Riesenkluft. Also man sieht Kochshows, man kann unzählige Kochbücher lesen, man kann Videos ansehen und gleichzeitig vor lauter Wissen und Schauen vergisst man aufs Tun. Ich möchte einen Appell richten, also lieber einfache Dinge machen als komplizierte Dinge ansehen. Und ich glaube, dass man, wenn man einmal damit anfängt, Dinge selbst zu machen oder auszuprobieren, Lust drauf bekommt und sie automatisch weiterentwickelt und steigert. Also einfach tun.
Vielen, vielen Dank. Dann fehlt eigentlich nur noch eines, und zwar unsere traditionelle Abschlussfragerunde. Ich darf euch wieder um spontane Antworten bitten. Schnitzel oder Krautfleckerl?
Schnitzel.
Krautfleckerl.
Österreichische Hausmannskost oder internationale Küche?
Wirklich beides. Ich liebe das eine und ich liebe auch das andere.
Das Gleiche gilt für mich, beides.
Mhm. Mensch oder Maschine?
Maschine.
Wirklich?
Nein, natürlich ja. Ein Scherz. Mensch und Maschine, muss man fast sagen. Mhm. Ja?
Mensch. Bier oder Spritzer?
Oh. Ich, man könnte so das Publikum mitraten lassen. Jeder, der mich kennt. Bier.
Ich habe gerne einen Spritzer.
Stadt oder Land?
Land.
Land, aber hin und wieder muss es auch die Stadt sein.
Und ganz eine wichtige Frage, Buch oder Podcast?
Buch und Podcast.
Dankeschön.
Sehr viel Buch und in letzter Zeit auch immer mehr Podcast.
Ja, liebe Gitti, lieber Heinz, ich darf mich wirklich herzlich bei euch für eure Zeit bedanken. Danke, dass ihr da wart und über dieses spannende Thema gesprochen habt, das ja wirklich uns alle betrifft, auch wenn es manchen vielleicht gar nicht so bewusst ist. Ich darf mich auch wieder bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bedanken, dass Sie eingeschaltet haben. Vielleicht waren ein paar Gedankenanstöße dabei und der ein oder andere kann für sich selbst auch ein paar Inspirationen für den Alltag mitnehmen. Ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind. Auf Wiedersehen.